Zeitung aufschlägt nach Stellenanzeigen, worauf guckt man zuerst? Wahrscheinlich auf die dicke Überschrift nach der Stellen, also nach dem Namen der Stelle. Und ja, ich habe schon ewig lang keine Stellenanzeigen mehr angeguckt, weil ich ja meine Stellung habe. Was ist dann das Interessanteste?
Also ich würde sagen, auf alle Fälle die Stellenbezeichnung, also was gesucht wird oder beziehungsweise wer gesucht wird und was ich zu tun habe bei dieser konkreten Stelle. Und natürlich schaue ich dann aufs Geld, aber ich schaue, ja, Geld, und ich schaue meistens auch darauf, was von mir erwartet wird.
Was muss man können, wenn Jesus eine Stelle ausschreibt? Darum geht es in dem Bibelabschnitt, den wir heute anschauen wollen, Matthäus 9, Vers 9 bis 13. Da ruft Jesus jemand in seinen Dienst, nämlich den Evangelisten Matthäus. Und naja, das läuft ein bisschen anders, als man sich das sonst so vorstellt. Ein Ruf oder eine Stellenausschreibung. Was würde man an Qualifikationen erwarten, wenn Jesus jemanden in seinen Dienst ruft? Also gerade die Apostel, denke ich mir, da wird Jesus ja danach schauen, dass die wirklich bestens qualifiziert sind. Die Apostel, die dann sein Werk weiterführen sollen, nachdem Jesus nicht mehr persönlich auf der Erde war, die müssen bestimmt Tempeluniversität, guten Abschluss, gute Familie.
Also auf alle Fälle müssten die sehr gut gebildet sein und reden können, würde ich sagen. Sowas wie einen Harvard-Abschluss haben.
Es war vielleicht damals Jerusalem war so, Tempeluniversität war Harvard oder das, was heute Harvard war. Ja, und dann wird es also erstaunlich, dass Jesus eben gerade nicht in Jerusalem seine Leute rekrutiert, sondern dass er in die Provinz geht, ganz weit draußen am See Genezareth, wo man eigentlich davon ausgegangen ist, dass dort Leute wohnen, die eigentlich mehr oder weniger Heiden sind, die die jüdische Lebensart und den Glauben kaum noch richtig kannten. Und dann Bildung, Fehlanzeige, Fischer vom See Genezareth. Das ist schon mal erstaunlich. Heute wird man erwarten, wen nimmt Jesus in seinen Dienst? Ich glaube, das sind die Erwartungen auch ziemlich hoch. Wenn ich in die Gemeinde gehe, dann erwarte ich dort Leute, die nett sind.
Naja, die nett sind und die das sozusagen, die nach außen hin einen sehr einladenden Eindruck machen, die vielleicht auch redegewandt sind, die nach außen hin sehr, sehr gute Christen sind, die ein christliches Leben führen. Das denke ich, danach sucht Jesus.
Ja, und wenn wir jetzt in der Gemeinde uns umschauen, wer ist da so da und kann ich mich da wohlfühlen? Ich denke mal, das ist auch häufig so der Gedanke. Muss also ein Pastor sein, der was hermacht, der sehr einfühlsam ist, attraktiv, ja, gut reden kann. Und dann die anderen Leute müssen alle so sein, wie war das, hier kriegst du geholfen oder so?
So offen einfach.
Ja.
Offen und jeden willkommen heißend.
Und entsprechend zu diesen Erwartungen sind natürlich dann Enttäuschungen auch groß. Da gibt es ja viel, dass dann die Leute enttäuscht sind mit Gottes, nicht mit Gott, aber mit Gottes Bodenpersonal, also mit den Leuten, die in den Gemeinden arbeiten, aktiv sind, Kreise leiten oder so, bis hin eben zum Pastor natürlich, mit dem ist man auch unzufrieden.
Ja, oder andererseits stelle ich mir die Frage, wie überhaupt so eine Stellenanzeige heute aussieht. Also woran merke ich denn, dass Jesus mich ruft? Wir werden das ja noch in dem Text sehen, das ist ja ziemlich direkt, wie er das mit Matthäus macht, aber ich bin ja schon in Jesu Nachfolge, wenn ich jeden Tag meine Bibel lese und ganz brav bin. Also dann brauche ich ja keine Stellenanzeige mehr. Oder ich gucke nicht mal nach Stellenanzeigen.
Ist eigentlich längst gelaufen, das mit dem Beruf. Aber es sind ja eigentlich zwei Sachen, dass Jesus ruft in sein Reich, dass er uns also berufen hat, dass wir also glauben an ihn und Christen sind. Und dann kommt die nächste Frage, berufen eben in Dienst. Naja gut, schauen wir mal rein in diesen Abschnitt Matthäus 9. Jesus ist also unterwegs in Galiläa am See Genezareth, da im Norden von Land Kanaan, von Israel. Auch in der Synagoge ist er schon aufgetreten, hat Kranke geheilt und ist einigermaßen bekannt. Und die Römer waren ganz schön clever, was die Verwaltung anbetrifft. Die haben also letztendlich den Zoll kassiert, aber das haben sie nicht selber gemacht. Die haben sich dann nicht die Hände dreckig gemacht, sondern die hatten da so einen Trick gehabt, der also heute noch clever klingt. Die haben solche Zollbezirke einfach versteigert. Das kennen wir heute, glaube ich, so von die Mobilfunklizenzen, die sind zumindest hier in Deutschland, sind versteigert worden. Und dann mussten halt die Mobilfunk Unternehmen, die Konzerne sehen, wie sie das Geld wieder reinkriegen, was sie dafür bezahlt haben. Und so haben die Römer das auch gemacht. Die haben also praktisch diese Zollbezirke versteigert. Da haben also die Einheimischen drauf geboten und haben selber praktisch den Preis festgelegt, indem sie den in der Versteigerung nach oben getrieben haben. Und dann mussten die sich ihre Mitarbeiter suchen oder ihre Zollpächter, die haben das also nach unten dann auch weitergegeben, diese Spielchen. Die mussten dann sehen, dass sie das Geld, was sie bezahlt haben bei der Auktion für die Zollrechte, dass sie das Geld wieder reinkriegen. Naja, da kann man sich vorstellen, wie die in der Gesellschaft angesehen waren.
Sozusagen waren das auch Verbündete mit dem Römischen Reich und sicher nicht sehr hoch angesehen bei den Juden. Oder bei der einfachen jüdischen Bevölkerung, die ja zwangsweise durch die unterschiedlichen Bezirke reisen musste. Für Handel und Verkauf und so weiter.
Die waren, nennen wir das, Kollaborateure, die mit also der römischen Besatzungsmacht zusammengearbeitet haben. Erstens das und zweitens das, sie waren Betrüger. Die haben also ständig die Leute, naja, über den Tisch gezogen. Und um sich da wirklich zu bereichern, mussten die also auch skrupellos sein in einer gewissen Weise. Also, die Typen, die in diesen Zollhäuschen saßen, die waren also komplett ungeeignet für die Arbeit im Gottesreich, würden wir denken. Und dann heißt es ganz einfach, also Jesus ging weiter und sah, da sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Da hieß Matthäus und er sprach zu ihm, folge mir. Das war die Berufung. Und noch erstaunlicher ist, dass dann da steht und er folgte.
Ja, aber sowas passiert doch heute nicht mehr. Also so ein direkter Ruf in die Nachfolge. Wie soll das heute funktionieren? Und nicht jeder kann doch jetzt sofort Missionar oder Pastor werden. Und wie sieht das heutzutage aus? Also ich kann doch wirklich nicht alles stehen und liegen lassen und dann einfach jedes Jesus nachfolgen. Oder ich habe vielleicht einen Beruf, ich habe eine Familie, um die ich mich kümmern muss. Wie sieht das heute aus? Oder was meint dann Jesus damit? Folge mir nach.
Ja, also da haben wir sicherlich wieder diese zwei Ebenen, wenn man so sagen will. Einmal, dass Jesus überhaupt ruft zum Glauben. Und dann die zweite Berufung ist dann die Berufung in den Dienst direkt. Das hieß ja meistens erstmal lernen, bei Jesus in die Schule gehen und dann aber eben dieser Dienst als Apostel. Ja, wie sieht das heute aus? Also ich denke, zum Glauben gerufen sind viele, zumindest in christlichen Familien, schon durch die Taufe und durch die biblischen Geschichten, die wir gehört haben als Kinder, dass wir gelernt haben zu beten, dass Leute dann die Bibel aufschlagen, die Bibel lesen. Und das ist natürlich gut, wenn Christen dann in der Nähe sind und tatsächlich eben von Jesus reden oder eben auch mal christliche Literatur austeilen, dass da mancher was wieder vom Schrank geholt hat. Also ich denke, die meisten von uns sind aber eben schon als Kinder berufen worden, also indem sie einfach Gottes Wort gehört haben. Und da ist natürlich dann auch erstaunlich, wen ruft Jesus zum Glauben?
Also da stellt sich mir die Frage, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich durch meine christliche Erziehung in der Kindheit schon berufen bin oder einfach nur durch die Tatsache, dass ich getauft bin und dass ich deswegen berufen bin, dann ist ja schon alles gut.
Ja.
Also ich habe nicht so eine Vergangenheit wie Matthäus, der Zöllner, der betrogen hat. Ich brauche ja nicht mehr so einen krassen Einschnitt in meinem Leben. Ich folge Jesus schon.
Also der Ruf, naja, das ist dann ein Ruf zur Buße. Unsere Umkehr, wir sind ja also täglich, also unser Christenleben, so hat es Luther ja in einer von den Thesen gesagt, sollen tägliche Reue und Buße sein. dass Jesus uns ruft, wieder umzukehren oder zumindest mal unseren Weg zu überprüfen und zu überlegen, diene ich Jesus noch? Folge ich ihm noch nach? Oder ist inzwischen alles andere schon wichtig geworden, wichtiger geworden?
Ja, aber was heißt das konkret? Also ich meine, ich führe ein anständiges Leben. Ich halte mich so im Großen und Ganzen an die, an Gottes Gebote. Ja, Buße, also was heißt das konkret? Also
ja, und vielleicht kommt dann auch so der Gedanke, kann ich denn eigentlich noch Jesus dienen? Kann er mich eigentlich noch in seinem Reich gebrauchen? Bin ich eigentlich noch würdig, nachdem ich doch wieder ja, nur an mich gedacht habe oder nachdem ich doch wieder böse über andere geredet habe, bin ich überhaupt noch würdig, in seinem Reich zu dienen? Das kann ja auch kommen, dann diese Gedanken. Und ich denke, da ist das Erstaunliche, was eben diese Geschichte, was Jesus mit dieser Geschichte zeigt, dass er hingeht und einen ruft, der komplett daneben ist. Möchte man mal die Gesichter von den Jüngern sehen, als Jesus die gerufen hat, den Zöllner berufen hat, ob die sich nicht angeguckt haben und gesagt haben, wirklich, soll der jetzt einer von uns werden? Und das ist ja das Erstaunliche, dass Jesus eben gerade den ruft. Dass gerade der den Ruf bekommt, Kind Gottes zu sein. Also Jesus hat bestimmt in das Herz geguckt von dem Zöllner. Das war ja jetzt keiner, der stolz war auf sein Leben, was insofern es gegen Gottes Gebote ging. Jesus hat es ja gesehen, das blutende Herz sozusagen von dem Mann. Das ist interessant, das steht ja da. Und Jesus sah den Menschen. Er sah also nicht den Zöllner, den verachteten Gauner, sondern er sah den Menschen. Und er sah, dass da einer krank ist, dass da einer Hilfe braucht. Und insofern sieht Jesus eben uns auch als Menschen. Und er sieht in uns, naja, auf welcher Seite wir gerade sind, was wir brauchen, welchen Ruf. Den Ruf zur Buße oder eben die Ermutigung. Doch, du darfst doch in Gottes Reich sein. Das kommt nochmal genauer raus, dann, wenn man anschaut, wie das weitergeht. Das ehemalige Zöllner, muss man ja sagen, der Matthäus, von dem wird er ganz kurz bloß berichtet, hier im Matthäus-Evangelium, in Lukas-Evangelium steht das noch ein bisschen ausführlicher, der lädt dann ein. Der macht Festmahl und lädt ein, dass Jesus und seine Jünger kommen und er lädt auch seine ganzen Kumpels ein. Nämlich Zöllner und Sünder. Also auch Leute, die ähnlich ausgeschlossen waren aus der Gesellschaft. Und das hat zur Folge, dass die Pharisäer, die Frommen kamen und gesagt haben, meine Güte, was ist hier los? Jesus, der große Lehrer, der Messias, oder der zumindest diesen Anspruch hat, viele haben es ja nicht geglaubt, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, guckt euch das mal an, mit wem der sich zusammensetzt. Und da wird hier dann gesagt, sie gingen, und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder erstmal, als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern. Die haben also Jesus gar nicht angesprochen, haben sich aber einige von den Jüngern angerufen und haben gefragt, hey, wie kann denn das sein, dass Jesus sich mit denen zusammensetzt? Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern?
Also ich kann mir vorstellen, dass die Pharisäer, wenn die sich so ganz strikt an Gottes Geboten gehalten haben und alles eingehalten haben, was ihnen gesagt wurde, da kann ich mir vorstellen, dass die sowas wie ein Lob von Jesus erwartet haben.
Die haben echt gedacht, ja, wenn Jesus irgendjemanden beruft, der hat er noch einen von uns. Naja, und dann kommt es hier zur Diskussion und Jesus erklärt also zwei Grundsätze. Als Jesus es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Das ist der eine Grundsatz. Und den anderen Grundsatz sagt er dann mehr den Pharisäern, seht zu und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Also okay, erst das eine. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ja, das ist logisch, klar. Im Krankenhaus findet man Kranke, die dort liegen.
Vielleicht rührt er uns an, also er gibt uns einen Denkanstoß, dass wir uns die Frage stellen, zu welcher Kategorie gehöre ich denn? Bin ich auch jemand, der im Krankenzimmer, im Wartezimmer sitzt? Oder der sich vielleicht mal dorthin begeben sollte?
Jesus ist der Arzt. Also mal den Gelähmten da vor ihn legen, so durch die Decke durch, durchs Dach durch, dann sagt Jesus ja, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann erst nach einer gewissen Diskussion sagt er ja, geh, steh auf und nimm dein Bett und geh. Das war ja die eigentliche Tätigkeit als Arzt, dass er also diese seelische Krankheit getrennt von Gott, dass wir Sünder sind, dass er das wegnimmt. Kann ich berufen werden ins Reich Gottes, wenn ich weiß, dass ich krank bin? Ja, dann bin ich gerufen zu dem Arzt. Dann dürfen wir kommen. Und dann sagt Jesus auch das andere, nämlich den Pharisäern, die von sich denken, dass sie nicht krank sind. Geht aber hin und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Hosea, glaube ich, wo der Prophet sagt, was soll die ganzen Opfer, die ihr bringt, die ganzen Gottesdienste, die ihr feiert, Gott sieht doch aufs Herz. Er will nicht diese ganzen großartigen Gottesdienste und dass sich die Leute da rumdrehen und hartherzig sind gegenüber den anderen, dass sie die Armen ausnutzen, den Witwen nicht ihr Recht geben. Guckt mal da drauf, wie ihr lebt. Guckt mal da drauf, wie ihr mit den Armen, mit den Ausgegrenzten, mit den Rechtlosen umgeht. Das will Gott sehen und nicht eure großartigen Gottesdienste und Opfer. Gott schaut ins Herz. Also den einen sagt Jesus, also uns sagt Jesus, wenn wir erschrocken sind, kann ich denn überhaupt in Gottes Reich kommen? Kann Jesus mich überhaupt berufen? Da sagt Jesus, die Gesunden brauchen nicht einen Arzt, sondern die Kranken. Und den anderen, wenn ich in meinem Herzen eher diese Stimme finde, ich bin besser als die anderen und guck mal, wie die daneben liegen, da sagt Jesus, alle eure Gottesdienste sind mir gar nicht so wichtig, sondern Barmherzigkeit. Versuch es erstmal. Und wenn wir es versuchen, Barmherzigkeit zu üben, wo scheitern wir da?
An unserer eigenen Selbstgerechtigkeit. Also ich denke, wir stehen auch sehr, sehr oft in der Gefahr, auf andere herabzuschauen. Und gerade auch in der Gemeinde, wenn wir dann denken, ach, die haben nicht den richtigen Glauben oder die zweifeln zu oft oder die führen kein vorbildliches Leben.
Ja, da können dann schnell solche Gedanken in unserem Herz wach werden, wo wir dann so die Pharisäer sind, die fragen, sollen wir uns mit denen jetzt in eine Kirchenbank setzen? Und da sind wir aufgerufen, erstmal uns selbst zu prüfen, wie weit sind wir Gerechte? Das sagt Jesus dann zum Schluss, ich bin nicht gekommen, sagt Jesus, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und ich denke, das ist fast ein bisschen ironisch, dass Jesus sagt, ja, Gerechte gibt es ja gar nicht. Wenn du das wirklich versuchst, Barmherzigkeit zu leben, so wie Gott das will, dann merkst du ganz schnell, dass du nicht gerecht bist. Aber Gott, Jesus ist gekommen, die Sünder zu rufen. Und das ist die gute Nachricht. Okay, was ist Gottes Stellenanforderung, wenn er uns ruft? Alle, die sind gerufen, die wissen, dass sie einen Arzt brauchen.
Alle, würde ich sagen. Alle. Also sowohl die, die den Arzt brauchen, als auch die, die sich für nicht krank halten. Jesus hat Botschaften für alle bereit. Oder für jeden gibt es ganz gezielte Stellenanzeigen. Es ist wahrscheinlich die Frage, durch welche Stellenanzeige ich mich ansprechen lasse.
Entweder die eine, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken, oder die andere, probiert es mal aus. Gott will Barmherzigkeit und nicht nur die tollen Gottesdienste. Okay, wir sind gerufen in sein Reich. Wir sind gerufen ins Wartezimmer von einem Arzt oder in eine Krankenstation. Und dort wird uns geholfen. Den anderen auch, die dort sind. Wollen wir noch beten? Jesus, wir danken dir, dass du uns rufst. Dass du uns rufst in deinen Dienst und gib's doch, dass wir immer wieder erkennen, dass wir nicht die Gerechten sind und dass wir dich brauchen als unseren Arzt. Herr, mach du uns gesund, mach du uns rein. Und wir bitten dich dann um deine Kraft, dass wir dir auch dienen können. Amen.